herzlichen Dank an Nathalie Reinhardt, einen herzlichen Dank an Ismael Reinhardt für die Einladung heute hier anlässlich dieses so wichtigen Tages vor Ihnen, vor euch sprechen zu dürfen. Im Rahmen der Konzeptions- und Aufbauarbeit des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus Freiburg haben wir immer wieder intensiv darüber diskutiert, mit welcher Definition von Widerstand wir in der Dauerausstellung des Dokumentationszentrums arbeiten wollen. Unlängst im Rahmen der letzten Sitzung des Ausstellungs- und Programmbeirats, an denen Sie ja auch teilgenommen haben, Nathalie Reinhardt, Ismael Reinhardt. Und wir haben die Fragen diskutiert, wo beginnt Widerstand? Wer leistete Widerstand? Und kann die in der Regel verbotene Versorgung von Verfolgten mit Lebensmitteln zum Beispiel als Widerstand gelten? Ist Widerstand nicht nur ein solcher, mit dem die Gefahr von Leib und Leben einherging? Der bewaffnete Widerstand, den die Menschen in Auschwitz-Birkenau am 16. Mai 1944 gegen die drohende Ermordung durch die Nationalsozialisten leisteten, war ein Akt des Widerstands. Ein Akt des Widerstands, der mit dem Narrativ der rein passiven Opfer der Sinti und Roma bricht und die Würde, die Stärke, letztlich auch die Solidarität unter den inhaftierten Menschen dokumentiert und verdeutlicht. Gestern wie heute erinnern wir daran. Das Denken und die Auseinandersetzung darüber sollte jedoch nicht auf die festgeschriebenen Jahrestage beschränkt bleiben und sich, getreu dem Motto der heutigen Veranstaltung, auch in Bildung und Forschung widerspiegeln. Wie kann das gelingen und was kann das Dokumentationszentrum künftig dazu beitragen? Während die Geschichte der jüdischen Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus zumindest in Ansätzen in Freiburg und Südbaden gut erforscht und dokumentiert ist, sich ferner eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Initiativen der Recherche einzelner jüdischer oder als jüdisch gelesener Biografien gewidmet haben, gilt die Geschichte der Sinti und Roma in Südbaden als noch wenig erforscht. Es gibt Ausnahmen, wie die Aufsätze von Ulrich Ecker oder Heiko Haumann, sowie die aktuellen Recherchen im Rahmen der Ausstellung Geschichte der Minderheiten im Dreieckland, des Roma-Büros sowie des Sinti-Vereins, die noch bis zum 25. Mai im Edith-Stein-Berufsschulzentrum hier in der Bissierstraße 17 zu sehen ist. Seit dem Mittelalter waren Sinti und Roma immer wieder aufkommenden Verfolgungs- und Diskriminierungswellen sowie einer kontinuierlichen Fremdzuschreibung ausgesetzt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Freiburger Sinti und Roma im Mai 1940 noch vor der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden nach Gürs in Richtung Osteuropa deportiert. Nur die wenigen, die überlebten, konnten unter anderem durch ihre Anträge auf sogenannte Wiedergutmachung überhaupt Zeugnis ablegen über das erlebte Leid. Viele Sinti und Roma haben sich nach 1945 erstmals in Freiburg niedergelassen, um von dort aus ihre Anträge auf sogenannte Wiedergutmachung zu stellen. In den meisten Fällen verdeutlichen diese die erneute Demütigung sowie die mangelnde Anerkennung des erlebten und überlebten Unrechts durch die kommunalen und staatlichen Behörden. Die Geschichten und Biografien einzelner Familien, die bereits vor 1933 beziehungsweise vor 1945 in Freiburg und der Region ansässig und beheimatet waren, wie die Familie Spindler oder auch die Familie Birkenfelder, sind seit etwa 20 Jahren gut dokumentiert. Diese teilweise bereits veröffentlichten Biografien bilden wertvolle Bausteine in der Rekonstruktion der lokalen Vorgänge in Freiburg und Südbaden. Für den Raum Freiburg liegt die bruchstückhafte wissenschaftliche Erforschung nicht nur, aber mitunter auch in der Tatsache, dass die zentrale städtische Überlieferung zwischen 1933 und 1945 aus bislang unbekannten Gründen als verschollen gilt. Es ist erforderlich und geboten, die Überlieferung in weiteren kommunalen Archiven wie Emmendingen, Breisach oder Sulzburg zu sichten und die offenen Fragen der Forschung auch daran anzulegen. Der Aufstand der Inhaftierten in Auschwitz im Mai 1944 ist mittlerweile in das öffentliche Bewusstsein der Erinnerungskultur eingeschrieben. Im Jahr 2016 hat der Historiker Heiko Haumann das bewegende Zeugnis der Sintessa Zilli Schmidt, Herr von Kirchbach ist darauf eingegangen, die Akte Zilli Reichmann veröffentlicht. Eine Geschichte von Diskriminierung und Leid, jedoch, und das ist wichtig, eine Geschichte von Widerstand und Selbstbehauptung. Eindrücklich schildert Zilli Schmidt in einem Kapitel ihr Erleben von gegenseitiger Hilfe und Solidarität in Auschwitz, was auf bemerkenswerte Handlungsräume innerhalb des Lagerkomplexes verweist. Dieses bis heute beispiellose Aufbegehren gegen die nationalsozialistischen Unterdrücker ist zu Recht zu einem Sinnbild von Widerstand im KZ-System der Nationalsozialisten geworden. Weniger bekannt und bislang auch weniger dokumentiert sind weitere Formen und Möglichkeiten von Widerstand und Gegenwehr von Sinti und Roma in der NS-Zeit. Dies schließt den bewaffneten Widerstand im Kontext von Verhaftungen und Deportationen ein, den Rettungswiderstand durch die Herausbildung von Unterstützungsnetzwerken, die Versorgung von Mitinhaftierten oder Familienangehörigen sowie Flucht und Versteck im Untergrund. Der Jurist Maximilian Wunderlich hat in seiner kürzlich abgeschlossenen Dissertation am Institut für Rechtsgeschichte der Universität Freiburg die Akten des Freiburger Sondergerichts erforscht. Dabei ist er auf einen Fall gestoßen, der, wie ich finde, auch als Zeugnis des Widerstands gelten kann. Paul Marschall, geboren am 1. August 1920, wurde von den Nationalsozialisten als sogenannter Zigeunermischling stigmatisiert und verfolgt. 1944 sollte er, wie schon sein Vater vor ihm, ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert werden. Zuvor war er 2 Jahre als Soldat der Wehrmacht im Kriegseinsatz gewesen. Mit seinen Brüdern versteckte er sich in Straßburg, um sich der Deportation zu entziehen, und floh vor der Polizei. Auf der Flucht gab Marschall in Kehl Schüsse auf die Polizisten ab, die ihn verfolgten. Niemand jedoch wurde verletzt. Er wurde verhaftet und vom Sondergericht Freiburg am 23. August 1944 nach der sogenannten Gewaltverbrecherordnung und aufgrund versuchten Mordes unter Mitwirkung der Sonderrichter Rieber, Künstle und Matt zum Tode verurteilt und am 22. September 1944 hingerichtet. Versuchter Mord wurde für die Tat Marschalls angenommen, da die Richter die Verhinderung der Deportation ins Konzentrationslager Auschwitz als niedrigen Beweggrund bewerteten. Paul Marschall war mutig. Er hat sich zur Wehr gesetzt und er hat das Unrecht, das ihm zugemutet wurde, nicht über sich ergehen lassen. Nicht so einfach über sich ergehen lassen. Maximilian Matt, einer der am Todesurteil beteiligten Freiburger Richter, wurde nach 1945 Landgerichtspräsident von Freiburg. Über ähnliche Fälle wird Maximilian Wunderlich am kommenden Mittwochabend im Rahmen einer Web-Talk-Reihe sprechen. Er hat einen Vortrag zur Rechtsprechung des Freiburger Sondergerichts vorbereitet. Wenn wir uns den Quellenbestand aus dem Freiburger Stadtarchiv aus den 1950er und 60er Jahren ansehen, wird deutlich, dass die Diskriminierung gegenüber Sinti und Roma nach 1945 nicht einfach aufhörte. Stereotype, Sichtweisen und Abwertungen wurden vielmehr unhinterfragt weitergetragen. Dies erschwerte nicht zuletzt auch die juristische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen sowie die Anerkennung des Leids der Verfolgten. Diese Kontinuitäten, die sich unter anderem in den Akten der städtischen Verwaltung, aber auch in der öffentlichen Berichterstattung finden lassen, möchten wir in der künftigen Dauerausstellung des Dokumentationszentrums ebenso beleuchten wie die Geschichte von Widerstand in der NS-Zeit, beispielsweise durch das Leben von Paul Marschall. Und auch über das selbstbewusste Eintreten für menschenwürdige Lebensbedingungen nach 1945, die sich Freiburger Sinti und Roma immer wieder erkämpfen mussten, soll im Doku-Zentrum berichtet werden. Ein Beispiel hierfür können die Proteste der Sinti-Union in Freiburg gegen die unhaltbaren Wohnverhältnisse im Jahr 1969 sein, die im Staatsarchiv bildlich überliefert sind und damit ein eindrückliches Zeugnis der jüngeren Vergangenheit darstellen. Der zentrale Gedenkraum an die Verfolgten des NS-Regimes soll den Menschen gewidmet sein, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Das Konzept für diesen Erinnerungsraum, das in enger Abstimmung mit der Zivilgesellschaft sowie VertreterInnen der Verfolgten ausgearbeitet wurde, ist auf Erweiterung hin angelegt. Das heißt, immer wenn forschungsseitig neue Erkenntnisse, neue Biografien und Namen bekannt sind, können diese im Gedenkraum sichtbar gemacht werden. Der Gedenkraum ist damit Ausdruck und Auftrag von Erinnerungsarbeit und fordert uns jeden Tag aufs Neue dazu auf, uns einzubringen, uns einzusetzen, gegen das Vergessen, für die Anerkennung der Geschichte sowie die Würdigung des Lebens und der Diversität, auch in der Gegenwart. Daraus ergeben sich für das Doku-Zentrum 3 zentrale Handlungsfelder. Die Begleitung, Unterstützung, Realisierung und Dokumentation von regionaler wissenschaftlicher Forschung, die Vermittlungs- und Bildungsarbeit zur Geschichte des Poraimos, auch vor 1933 sowie nach 1945, sowie drittens einer politischen Bildungsarbeit, zu der auch die Erinnerungsarbeit und das Einstehen gegen antiziganistische Narrative in unserer Gesellschaft zählen. Die Realisierung dieser wichtigen Vorhaben kann nur gebaut auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung gelingen. Und sie kann nur gemeinsam gelingen, in enger Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen uns allen. Für das Vertrauen, für den immer konstruktiven Austausch, für Ihre Hinweise als wichtiges Korrektiv und Ihr Dasein möchte ich mich an dieser Stelle schon sehr herzlich bedanken. Entstehen soll mit dem Dokumentationszentrum ein gemeinsames Haus. Ein gemeinsames Haus für uns als Gesellschaft, eine Gesellschaft, die Verantwortung trägt für ihre Vergangenheit, in besonderem Maße aber auch für ihre Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus